zwischen Hamburg und Haiti.
Lima, nicht nur für Feinschmecker. Eine Sendung von Tom Noga.
Lima ist eine Ciudad. De una forma, es un caos bello, para decirlo de una forma elegante.
Lima ist ein wunderschönes Chaos, um es elegant auszudrücken.
No es una ciudad, es un espíritu, es una persona.
Keine Stadt. Lima ist ein Wesen, wie ein Mensch.
Es una ciudad muy diversa, donde realmente empiezan a confluir.
Hier verbinden sich die Welten, aus denen Peru besteht. Der Amazonas, die Anden, die Wüste und der Pazifik. Lima ist eine der wenigen Hauptstädte Lateinamerikas, die am Meer liegen. Die Stadt hat etwas Magisches.
Pero frente al mar. Y esto hace una ciudad que sea bastante bonita y mágica, ¿no?
Victor Aranda sitzt am Brunnen auf der Plaza de Armas. Ein kleiner Mann mit Brille und einem verschmitzten Lächeln. Um ihn herum flanieren Pärchen, fotografieren Touristen, pausieren Geschäftsleute.
Die Plaza de Armas ist seit der Kolonialzeit der Mittelpunkt Limas. Die Stadt wurde von den Spaniern gegründet, die erste in Südamerika. Die Spanier waren wegen der Reichtümer der Inkas nach Peru gekommen und haben Lima zum Zentrum ihres Kolonialreichs in Südamerika gemacht. Politisch, wirtschaftlich, militärisch und kulturell.
Heute ist Lima von Europa aus betrachtet weit weg. Peru ist zwar ein beliebtes Reiseziel wegen der Inka-Ruinen von Machu Picchu, dem Titicacasee auf dem Altiplano, der kargen Hochebene in den Anden und wegen der mysteriösen Geoglyphen in der Wüste von Nazca. In Lima allerdings halten sich Besucher nicht lange auf. Zu Unrecht, findet Victor. Allein dieser Platz.
Hier stehen die wichtigsten Gebäude der Kolonialzeit, wie die Kathedrale, deren Bau im Jahr 1535 begonnen wurde, zeitgleich mit der Gründung Limas. Über die Jahre musste sie nach den vielen Erdbeben oft restauriert werden. Daneben der Palast des Erzbischofs, gegenüber die Stadtverwaltung. Und links ist der Regierungspalast. Dort residiert unser Staatspräsident. Ursprünglich war dies das Wohnhaus von Francisco Pizarro, dem Eroberer Perus. Es ist nicht mehr im Original erhalten, sondern wurde im Jahr 1930 komplett restauriert.
Esa casa misma, pero ya no es original. Esa casa ha sido restaurada en 1930.
Die wuchtige Kathedrale nimmt einen ganzen Straßenblock ein, mit ihren beiden neoklassizistischen Glockentürmen, dem mächtigen Mittelschiff und den 14 Seitenkapellen. Sie ist sandfarben, wie die meisten kolonialen Kirchen in Südamerika, aber mit dunklen Rußflecken wegen der Luftverschmutzung. Kolossal auch der neobarocke Regierungspalast, zweistöckig mit üppigen Verzierungen an Fenstern und Toren. Der Wechsel der Wachmannschaft in ihren scharlachroten und blauen Uniformen wird jeden Tag um 12 Uhr mit Pomp zelebriert. Unter anderem mit einer Marschversion von El Condor Pasa. Schließlich der Brunnen, vor dem Victor sitzt. Der ist aus Bronze. Auf alt getrimmt, aber alles andere als kolonial. Lange stand hier eine Reiterstatue von Francisco Pizarro. Auf Geheiß des damaligen Bürgermeisters wurde sie 2003 in einer Nacht- und Nebelaktion entfernt. Richtig so, findet Victor Aranda.
Pizarro steht für die Kolonialzeit, für die Christianisierung Perus und für 300 Jahre, in denen Peru fremdbestimmt war.
Victor ist Lehrer für Englisch und Französisch und ein Limeño, geboren und aufgewachsen in der peruanischen Hauptstadt.
Ein Drittel aller Peruaner lebt in Lima, 10 von gut 30 Millionen. Lima ist eine Stadt der Kontraste. Es gibt viele Arme und wenige Reiche, aber auch eine breite Mittelklasse. Wie kaum eine andere Stadt definiert sich Lima über seine Küche. Der Limeño liebt sie. Und er vermisst sie, sobald er die Stadt verlässt.
Cuando está fuera, extraña mucho su comida.
Viktor lebt am Rande der wuseligen Altstadt. Er liebt einen guten Kaffee und den bekommt er im Café Cordano. Vorbei an gelb getünchten Patrizierhäusern mit kunstvoll gedrechselten Holzbalkonen, einem maurischen Erbe, das die Spanier nach Südamerika gebracht haben, und auch vorbei am Convento Santo Domingo, dem ehemaligen Kloster der Franziskaner, schlendert er zum Café. Im Convento Santo Domingo residierte bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Heilige Inquisition, das römisch-katholische Femegericht, mit dessen Hilfe die Spanier ihre Herrschaft über die indigene Bevölkerung Perus lange aufrechterhalten konnten. Heute ist das Kloster ein Museum mit prächtigen Laubengängen, der ältesten Bibliothek Südamerikas und schaurigen Katakomben, in denen Gebeine vom ehemaligen Klosterfriedhof lagern. Das Cordano liegt an einer Straßenecke. Viktor bestellt einen Espresso.
Hier ist der Espresso echt gut. Peru exportiert Kaffee, exzellenten sogar, wie Kolumbien. Aber wir selbst trinken nur Instant-Kaffee, wenn überhaupt. Eine Kaffeekultur wie in Europa gibt es bei uns nicht.
Das Cordano ist eine Institution, eröffnet im Jahr 1905 von einem italienischen Einwanderer und bis heute in Familienbesitz. Ganz so alt ist die gusseiserne Espressomaschine nicht, aber sie verrichtet ihren Dienst nun auch schon seit 49 Jahren. Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa war Stammgast im Cordano, ebenso wie Alberto Fujimori, der Peru von 1990 an 10 Jahre regierte, die letzten 8 diktatorisch. In der Bar werden Deals gemacht und Koalitionen geschmiedet. Gern bei einer Butifarra, einem Baguette mit zartem, in Salsa Criolla eingelegtem Schweinefleisch, in einer Soße aus Limetten, Zwiebeln und Pfeffer. Ein guter Ort, um über die Limeños und ihre Küche zu sinnieren.
La cocina peruana es una cocina de mezclas de varias cocinas, porque llegan los españoles.
Die peruanische Küche ist ein Mix aus aller Welt. Als erste kamen die Spanier. Sie brachten Elemente der arabischen Küche mit. Hier blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihre Gerichte mit peruanischen Zutaten zu kochen. Nach ihnen kamen Sklaven aus Afrika, später Arbeiter aus China und Japan, schließlich Deutsche, Franzosen und Italiener mit ihren eigenen Bräuchen und Gerichten. So ist eine einzigartige Fusion entstanden, die peruanische Küche.
Die Peruaner waren schon immer verliebt in ihre eigene Küche. Wer im Ausland lebte, deckte sich bei Besuchen in der Heimat ein. Mit Ají, scharfen, auf Koriander und Chili basierenden Soßen, mit Choclo, dem Hochlandmais, mit Rocoto, einem pikanten Paprikagemüse, und mit Quinoa, den Samen der gleichnamigen Pflanze. Längst haben diese Lebensmittel den Siegeszug um die Welt angetreten. Und überhaupt, kaum eine Großstadt in der westlichen Welt kommt heute noch ohne mindestens ein peruanisches Restaurant aus.
In den letzten 15 Jahren hat sich Peru politisch und wirtschaftlich stabilisiert. Viele Peruaner, die im Ausland gelebt hatten, sind zurückgekommen, unter ihnen auch renommierte Köche. In Lima haben sie eine neue peruanische Küche entwickelt. Gaston Acurio war der Erste, der Peru mit seinen Kreationen auf die Weltkarte der Gourmets gebracht hat. Heute haben wir mit dem Central im Stadtteil Miraflores eines der besten Restaurants der Welt. Die Küche dort ist nochmal etwas Neues, mit wirklich ausgefallenen Zutaten, aber alle aus Peru.
Von außen wirkt das Central unscheinbar. Kein Namensschild, die Fenster im Erdgeschoss abgedunkelt, ein Marmorportal mit schwerer Eichentür. Aber beste Lage. In einer Seitenstraße des Malecón de la Reserva, der Promenade. Die verläuft nicht am Meer. Lima liegt schließlich auf einem felsigen Plateau, knapp 200 Meter über den Gestaden des Pazifiks. Aber zumindest schlängelt sich der Malecón am Abgrund entlang. So nah am Meer, wie es eben geht. Drinnen herrscht schlichte Eleganz. Die Böden aus Edelholz, die Wände teils marmoriert, teils bestehen sie aus freigelegtem altem Gemäuer. Über ein Glasdach fällt Licht ein. Hinter einer Scheibe die Küche. 12 Köche bereiten das Menü vor. Mittendrin Chefkoch Virgilio Martinez, ein hagerer End-30er mit 3-Tage-Bart und der Aura eines unangepassten Twens. Ihm gehört das Central. Auf der Pellegrino-Liste der besten Restaurants der Welt wird es auf Platz 5 geführt und im 4. Jahr in Folge als bestes Südamerikas.
Im Central bietet Virgilio Martinez ein 17-gängiges Menü an, das Menú de las Alturas, mit Gerichten aus den verschiedenen Regionen Perus, aus dem Meer und aus der Wüste, aus den Anden und dem Regenwald, von Jakobsmuscheln mit gelbem Chili, Gurkenkraut und Passionsfrucht, Macambo, einer cremigen Frucht, über Maniok, langem Koriander und Luftkartoffeln bis zur Teichpflaume, Hörnchengurke und Süßlimette. Viele seiner Zutaten hat er auf ausgedehnten Reisen kennengelernt, beim Besuch entlegener Dörfer, in denen alte Kochtraditionen fortleben, die in den Städten längst vergessen sind. So hat Virgilio die Teichpflaume entdeckt, eine Alge, die auf dem Grund des Titicacasees wächst, und Loche, einen süßschmeckenden Kürbis aus dem Norden Perus, oder Oyuco, eine von 3000 Kartoffelsorten, die es in den Anden gibt.
Lo que estamos haciendo es ir al punto principal, que es un reconocimiento.
Ich möchte die unglaubliche Vielfalt Perus präsentieren. Die unterschiedlichen Kulturen und Produkte des Landes, die Kochtechniken, die Lebensstile und Landschaften.
Vor 15 Jahren wären Exkursionen durch Peru noch unmöglich gewesen. Entlegene Provinzen wurden damals noch von den Rebellen des Sendero Luminoso kontrolliert, des leuchtenden Pfades. Diese Guerilla, in den 60er Jahren in der Andenstadt Ayacucho entstanden, überzog das Land mit Sprengstoffattacken. Präsident Alberto Fujimori setzte in den 90er Jahren auf Härte. Todesschwadronen machten Jagd auf die Guerilleros.
Als Kind bedeutete Terrorismus für mich Nächte ohne Strom und Fernseher. Auch in der Schule war es normal, bei Kerzenlicht zu lernen. Wir mussten mit dieser Gewalt leben, mit der Unsicherheit und der Isolation. Wir hatten ständig Angst, oft richtige Panik. Heute sehe ich in den Parks in Lima Kinder spielen. Das ist völlig normal. Für uns gab es das nicht. Abends durften wir nicht mehr raus.
Kaum volljährig hat Virgilio Martinez dem Land den Rücken gekehrt. Ein Jurastudium in den USA hat er aufgegeben und sich stattdessen an der berühmten Schule Le Cordon Bleu in New York zum Koch ausbilden lassen. Nach Stationen in Singapur, Spanien und Kolumbien ist er vor 10 Jahren nach Lima zurückgekehrt, in eine Stadt im Aufbruch. Der Sendero Luminoso war besiegt, Fujimori aus dem Amt gejagt. Und in der Gastroszene sorgte das Astrid y Gaston für Aufsehen. Ein Restaurant, das französische Haute Cuisine mit peruanischen Zutaten anbot, betrieben von Gaston Acurio und seiner deutschen Frau Astrid. Daraus hat das Paar ein Kochimperium aufgebaut, mit Restaurants in 12 Ländern und einer Show im peruanischen Fernsehen. Virgilio ist auf einem ähnlichen Weg. Mit einem Partner betreibt er ein Restaurant in London und ein weiteres in Cusco, der ehemaligen Hauptstadt des Inka-Reichs. Das Zentrum seiner Aktivitäten aber bleibt Lima.
Lima hat eine spezielle Energie. Die Stadt hat sich in den letzten 10 Jahren positiv entwickelt und wir sind alle stolz darauf. Heute ist Lima eine offene, kosmopolitische Stadt, ziemlich groß und auch chaotisch. Ich fühle mich hier sehr wohl. Woanders zu leben, kann ich mir nicht mehr vorstellen.
Pero es una ciudad donde yo me siento muy cómodo, ¿no? Yo no quiero dejar Lima.
Miraflores dagegen ist alles andere als chaotisch. Ein geschäftiges Viertel, geprägt von Hochhäusern entlang der Hauptstraßen und teuren Apartmentblöcken in den Seitengassen. Sogar der Straßenverkehr verläuft hier, untypisch für Peru, regelkonform. Ampeln werden beachtet, Vorfahrtsregeln auch. Und Fußgänger nicht weggehupt, meist jedenfalls.
Miraflores ist otra Lima, ist otra cara de la ciudad.
Miraflores ist ein anderes Lima. Sicherer, moderner, entspannter. In den letzten Jahren ist Lima demografisch förmlich explodiert. Mit den Menschen ist die Zahl der Autos gestiegen, die Luftverschmutzung, die Armut und Kriminalität, vor allem an den Rändern der Stadt. Aber auch in der Altstadt sind manche Gassen nachts gefährlich.
Y aparte de que aquí en los alrededores pues hay calles que son peligrosas en la noche.
In Miraflores schlägt das kulinarische Herz Limas. Hier befindet sich neben dem Central und Astrid y Gaston auch das Maido. Es kombiniert japanische und peruanische Küche. Alle drei Restaurants rangieren auf der Pellegrino-Liste in den Top 50. 6 weitere in Lima werden zu den besten 100 in Südamerika gezählt. Die zentrale Achse in Miraflores ist die Avenida Larco. Sie endet am Larco Mar, einem Einkaufszentrum, das spektakulär in den Klippen über dem Pazifik thront. Abends genießen betuchte Limeños hier bei erlesenen Drinks die Sonnenuntergänge. Auch tagsüber ist der Blick fantastisch. Erreicht vom Cristo del Pacifico, Limas Christusstatue auf dem Morro Solar, einem kargen Hügel, bis zum Parque del Amor am Malecón, der so heißt, weil sich dort Liebespaare zum Turteln treffen. Unten am Meer eine Mole, die wie ein Finger in den Pazifik hineinragt. Vor allem an Wochenenden ist sie ein beliebter Ausflugsort.
Barranco war mal ein Fischerdorf, gelegen in einer Schlucht, die zum Meer führt. Später haben sich hier reiche Limeños Wochenendhäuschen gebaut, aus Holz, mit einfachen Veranden, die in satten Farben leuchten. Heute leben in Barranco vor allem Hipster und Künstler.
Ramon González ist einer von ihnen. Er hält sich in der Bar Isolina an der Theke fest. Ein fülliger mit 60er mit einem Faible für Hochprozentiges und für vertrödelte Nachmittage.
Für Europäer und Amerikaner ist Zeit wertvoll. Man sagt dort, Zeit ist Geld. Hier nicht, weil wir für alles irgendwie eine Lösung finden. Wir fangen etwas an, bringen es aber nicht zu Ende. Guck dich auf den Straßen um. In Lima wirst du nie jemanden rennen sehen. Bei uns gibt es keine dummen, sondern nur nicht so intelligente Menschen. Keine faulen, sondern nur nicht so fleißige. Wir kommen nicht zu spät, sondern nicht ganz pünktlich. Es gibt keine Diebe, nur Leute, die nicht ganz ehrlich sind. Keine Prostituierten, sondern Frauen, die nicht immer treu sind. Wir sehen alles nicht so eng. Wir sagen uns, das Leben ist schön.
Ramon ist Lebenskünstler. Das Privileg der Jugend, das Leben sorgenfrei zu genießen, hat er sich zur Maxime gemacht. Arbeiten? Nicht unbedingt. Und wenn, dann nur so viel wie gerade eben nötig. Viel lieber spaziert Ramon durch Barranco, besucht Galerien, kehrt mal hier, mal dort ein oder blickt stundenlang aufs Meer. Das ist La Vida Limeña, wie er es nennt, das Leben eines typischen Bewohners der Hauptstadt.
Eine Stadt muss eine Seele haben. Augustinus von Hippo, ein Philosoph aus der Spätantike, hat in einer Schrift rhetorisch gefragt, was ist eine Stadt? Seine Antwort lautete, ein Ort, an dem die Menschen glücklich sind. So sehe ich das auch.
Der Kellner schiebt einen Teller über die Theke. Darauf Anticuchos, herzhaft marinierte Rinderherzen, am Spieß gegrillt. Als Limeño liebt Ramon gutes Essen. Er sieht es mit Grausen, dass sich überall Fastfood-Läden breit machen.
Es ist sehr leicht, sich an die angelsächsische Kultur anzupassen. Zum Einkaufen gehen viele Leute nicht mehr auf den Markt, sondern in den Supermarkt. Sie haben keine Zeit mehr für einen Kaffee mit Freunden, sondern machen einen hastigen Coffee Break. Und am Weekend gibt es French Fries statt Kartoffeln. Dagegen müssen wir ankämpfen. Das ist unsere Verpflichtung. Ein deutscher Dichter, ich glaube es war Schiller, hat einmal gesagt, ein Volk ohne Sitten ist wie ein Halm im Wind.
Victor Aranda biegt in eine Seitenstraße der Avenida Larco ab. Einen Tag ohne Ceviche, dem peruanischen Nationalgericht? Für Victor unmöglich. Und wenn Ceviche, dann ins Punto Azul.
En la costa, los antiguas culturas eran pescadores.
Die alten Kulturen an der Küste haben vom Fischfang gelebt. Wenn die Männer den ganzen Tag auf dem Meer waren, mussten sie etwas essen. Also nahmen sie die frisch gefangenen Fische aus, schnitten sie in Würfel und legten sie mit einer Prise Salz in Limettensaft ein. Nach 5 Minuten war das Fischeiweiß denaturiert, so als hätte man die Fische gekocht. Mit der Zeit wurde der Ceviche verfeinert. Heute wird nur noch Adlerfisch und Seezunge verwendet und mit Koriander und Zwiebeln abgeschmeckt. Den Koriander haben die Spanier aus der arabischen Welt mitgebracht, Zwiebeln kommen aus Europa. Unser Ceviche ist also eine Fusion der peruanischen mit der europäischen Küche.
Das Punto Azul ist ein verwinkeltes Gebäude im maurischen Stil. Weiß getüncht, mit blauen Hufeisenbögen, einem lauschigen Patio und einer ausladenden Terrasse. Bis auf einen sind alle Tische besetzt. Normal, sagt Victor. Ceviche wird hier traditionell serviert, mit Choclo, dem Hochlandmais, und mit Süßkartoffel. Woanders sieht man das nicht so eng. In den Anden etwa verwenden Köche Forelle, im Amazonasgebiet Surubi den Antennenwels, so genannt wegen seiner am Kiefer abstehenden Barteln. Victor verzieht das Gesicht.
Manche Restaurants nehmen auch Goldmakrele statt Adlerfisch oder Seezunge. Das ist billiger, aber das geht überhaupt nicht. Das ist Betrug. Und Touristen merken das nicht.
Der Kellner bringt den Ceviche. Victor rückt seine Brille zurecht.
Este Ceviche luce muy bonito, luce especial. El color, se ve el pescado que es fresco. El pescado brilla. A ver, voy a probar.
Sieht gut aus. Der Fisch glänzt rosig, er ist also frisch.
No,
jetzt probieren.
No es corvina, este es perico.
Das ist ja Goldmakrele. Nein, ein Scherz. Das ist Adlerfisch, 100%. Alle Gäste hier sind Peruaner, die würden das sofort merken. Sonst wäre dieses Restaurant nicht so gut besucht.
Corvina, especial. Todos los comensales que son acá son peruanos y ellos conocen. Y este restaurante es muy visitado, muy popular.
Im Pueblo Libre ist Lima kleinstädtisch. Die Gassen eng, die Häuser erdfarben und einstöckig, manche nicht einmal 2 Meter hoch. Pueblo Libre liegt am Nordrand der Metropole, dort, wo Lima in die Wüste übergeht, die sich entlang der gesamten Küste Perus erstreckt. Vom Meer weht eine leichte Brise herüber. Es ist angenehm frisch. Pueblo Libre ist die Heimat von Palmiro Ocampo. Er sitzt im Cairolo, einer italienischen Taverne und Weinkellerei. Ausgewaschenes T-Shirt, skinny Jeans, tätowierter Unterarm, zur Tolle geföhnte Haare. Vor sich ein Tellergericht. Kartoffeln und Fleisch in einer gelblichen Soße.
El caucao es un plato típico de la influencia africana en el Perú.
Das ist Kaukau, ein Gericht aus der afro-peruanischen Küche. Es stammt aus der Sklavenzeit. Die schwarzen Sklaven lebten von dem, was die Spanier weggeworfen haben, von Innereien zum Beispiel. In diesem Fall nahmen sie das Bauchfleisch vom Rind. Zum Würzen nutzten sie Pflanzen, die hier in der Gegend wachsen, Chili und Kurkuma. Das kochten sie mit Kartoffeln.
Que crecían en la zona, ¿no? El ají, el cúrcuma, y utilizaban uno de los alimentos más más conocidos y populares, que era la papa.
Bei jungen Limeños ist Kaukau beliebt nach einer durchzechten Nacht. Dazu wird ein robuster Rotwein getrunken. Palmiro hat sich für einen Tarnat vom Weingut Cairolo entschieden.
Cairolo para mí es un lugar de culto.
Für mich ist das Cairolo Kult. Hier treffen sich Limeños weniger zum Essen als vielmehr zum Reden und Diskutieren. Ein Ort, an dem man die Seele Perus spürt.
Im Weingut Cairolo ist alles aus schwerem Eichenholz. Tische, Stühle und Theke, der Boden, die deckenhohen Doppeltüren, die Vertäfelungen der Wände, nicht zuletzt die Fässer, in denen der hausgemachte Wein lagert. Eine Spelunke, düster und doch heimelig, verrufen und doch einladend. Palmiro Ocampo ist 32 und gilt in Lima als einer der aufstrebenden jungen Köche. In San Isidro, wie Miraflores, ein Viertel für besser verdiente, betreibt er das 1087. Unten Bistro, oben Restaurant.
Bevor ich mich fürs Kochen entschieden habe, wollte ich Arzt werden. Das hat Tradition in meiner Familie. Mein Vater ist Arzt. Als ich mein Medizinstudium nach 2 Semestern aufgegeben habe, um Koch zu werden, waren meine Eltern entsetzt. Heute wird dieser Beruf auch in der Oberschicht akzeptiert. Und Eltern sind stolz, wenn ihre Kinder sich für diese Karriere entscheiden. Damals nicht, ganz im Gegenteil.
Im 1087 bietet Palmiro 5-gängige Menüs ab 100 Soles an, umgerechnet 30 Euro. Das ist immer noch viel Geld in einem Land, in dem das monatliche Durchschnittseinkommen bei knapp 480 Euro liegt und viele mit der Hälfte davon oder noch weniger über die Runden kommen müssen. Aber es ist eben auch nur ein Sechstel dessen, was im Central verlangt wird. Dafür gibt es kreative Gerichte wie Gnocchi von der Kochbanane mit lauwarmem Chorizo vom Wildschwein.
Früher war es nur der Fußball, der unseren inneren Zusammenhalt gestärkt hat. Heute ist es auch die Gastronomie, die Peru eint.
Abends im Zentrum Limas. Die letzten Geschäfte fahren ihre Rollläden herunter. Alle Straßen sind verstopft. Es wird gehupt, gedrängelt und geflucht. Hinterm Steuer ist der Limeño alles andere als entspannt. Was jetzt noch fehlt, ist ein Pisco Sour, das peruanische Nationalgetränk, sagt Victor Aranda und steuert das Gran Hotel Bolívar an, ein neobarocken Palast mit schmiedeeisernem Vordach.
Este Hotel era el más elegante de Lima.
Dies war früher das eleganteste Hotel in Lima, exklusiv für die Oberschicht. Aber in den letzten Jahren übernachten die meisten Touristen nicht mehr im Zentrum, sondern in Miraflores. Von den 5 Sternen, die es einst hatte, sind nur noch 3 übrig geblieben.
Zwei Flügel des Gran Hotel Bolívar sind geschlossen. Nur wenige Zimmer werden noch vermietet. Richard Nixon, John Wayne und der unvermeidliche Ernest Hemingway haben hier mal übernachtet.
Er hat erzählt, dass er jeden Morgen einen Pisco Sour Kathedral getrunken hat. Hier gibt es Pisco Sour in 3 Größen, Kathedrale, Kirche und Kapelle. Wir nehmen eine Kapelle. Nach einer Kathedrale wären wir nämlich hinüber.
Pisco basiert auf einem Pflaumenwein aus der gleichnamigen Stadt im Süden Perus. Man sagt, dass er nirgends besser zubereitet wird als in der Bar des Gran Hotel Bolívar. Zumindest lässt er sich nirgends stilvoller trinken. Die Bar ist gut besucht. Elegante Männer führen aufreizende Frauen aus. Und Victor bestellt noch eine Kapelle.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Lima. Nicht nur für Feinschmecker. Eine Sendung von Tom Noga. Es sprachen Sonja Schilowitzki, Peter Bieringer, Erik Schäffler, Jonas Minte, Detlef Tams und Thor W. Müller. Technik Birgit Schmitz, Regie Sabine Korbmann. Redaktion Wolfgang Heinemann.
Was die Welt bewegt.